Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Beatbreak Podcast, dem Podcast von Producern für Producer. Mein Name ist Janix und Faye ist natürlich auch wieder da. Wie geht's dir, mein Lieber?
Moin. Ja, hin und her gerissen. Ich hatte jetzt irgendwie am Wochenende eine Schleimhautentzündung. Ich hatte richtig Probleme beim Schlucken. Also hier haut schon mal alle Witze rein, die euch dazu einfallen. Haut die alle rein in die Spotify Q&A-Geschichte, wo wir immer fragen, wie euch die Folge gefallen hat. Oder schreibt es in die YouTube-Kommentare, auch immer gut. Und zu allem Überfluss, ich habe hier so einen IKEA-Tisch, an dem ich immer sitze. Und da hat sich von meinem Rode Mikrofonständer hat sich dann dadurch dieses Billo-Holz gefräst. Irgendwie. Das heißt, ich habe da jetzt so einen richtig schönen Abdruck im Tisch. Das heißt, ich muss mir irgendwie meinen kleinen Tisch oder sowas holen, irgendwas, was richtig aus Holz ist, was auch ein bisschen was ab kann. Ja, aber deswegen halte ich auch das Mikrofon hier in der Hand, falls ihr euch das gefragt habt. Wie geht's denn dir? Du gehst gleich noch auf ein Konzert. Wohin geht's denn?
Ja, genau, das ist richtig. Also, wer auf YouTube zuschaut, der wird merken, dass ich in einer anderen Umgebung bin als sonst. Und zwar befinde ich mich seit fast 2 Wochen in Berlin und darf hier zum Glück wohnen in der Wohnung von einem guten Homie von mir. Der hat mir seine wunderschöne Altbauwohnung hier zur Verfügung gestellt, weil der gerade nicht da ist. Liebe Grüße gehen raus. Ich denke, der Bro will nicht geshoutoutet werden, aber liebe Grüße gehen raus, du weißt, wer du bist. Und genau, hab hier irgendwie einiges an Sessions und so und bin jetzt gerade mal ein bisschen länger in Berlin, was auch echt ganz nice ist und Spaß macht. Und heute Abend steht die Never Say Die Tour an. If you know, you know. Das ist ein Metal/Hardcore/Beatdown-Veranstaltung. 6 Bands und ja, ich kenne da halt ein paar Leute und deswegen befinde ich mich da auf der Gästeliste und muss aber die erste Band direkt catchen. Und weil das so viele Bands sind, fangen die irgendwie um 17.30 Uhr schon an. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen gucken. Ich glaube, ich muss mir gleich hier einen Uber packen, um da hinzukommen. Berlin ist ja auch groß, Alter.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, was ist Beatdown? Musst du mir mal kurz erklären.
Beatdown ist ein Subgenre von Hardcore und Hardcore ist im Prinzip wiederum ein Subgenre von Punk, könnte man so sagen. Mhm. Und Beatdown ist sehr, sehr hart und sehr, sehr aggressiv. Es ist langsam, also langsamer, als Krass. Du dir so Metal vielleicht vorstellst, aber sehr, sehr aggro. Okay. Und vielleicht hast du schon mal so Videos gesehen von so sehr extremen Moshpits, wo sich Leute gegenseitig ins Gesicht treten und so Geschichten. Das sind in aller Regel Beatdown-Shows.
Ach du Scheiße, alter Schwede. Du bist ein harter Hund, muss man sagen. Da würde ich nicht 3 Sekunden lang überleben.
Früher hatte ich da auch übel Spaß dran, auch so in die Moshpits selber mit reinzugehen und so. Mittlerweile bin ich eher der Typ, der so sich das von hinten in Ruhe anguckt und die anderen mal machen lässt. Also gerade bei so größeren Shows. Das sieht immer von außen so krass aus. Eigentlich so, wenn man so ein bisschen in der Subkultur drin ist, dann, also es ist keine aggressive Gewalt. So, es geht jetzt niemand irgendwie los und haut da irgendwem auf die Fresse, einfach um böse zu sein oder so. Sondern das ist eher irgendwie gemeinsamer Ausdruck und irgendwie auch eine Form von Tanzen. Ja, so, ja. Auch wenn das vielleicht unvorstellbar ist für Leute, die damit nicht so viel zu tun haben. Aber je größer die Shows werden, desto schneller kann es halt auch mal passieren, dass du da irgendwie 1-2 Ausreißer in der Crowd stehen hast, die halt eben doch einfach nur Bock auf Gewalt haben. Und sobald das der Fall ist, wird's dann auch echt schnell ungemütlich und so. Das habe ich mir mit 18, 19, 20 noch ganz gerne mal gegeben, aber mittlerweile gucke ich immer, beobachte so ein bisschen und gehe halt nur rein in die Moshpits, wenn ich mir relativ sicher sein kann, dass mir nichts Ernsthaftes passiert, so, weißt du?
Verstehe. Was war so deine schlimmste Verletzung, die du mal vom Moschen davongetragen hast? Gibt es so eine Verletzungshistorie bei dir oder bist du immer glimpflich davongekommen?
Nee, ich bin immer glimpflich davongekommen. Ich habe mal eine dicke Lippe bekommen, so irgendwie. Einmal wäre es fast eng geworden, da war ich bei einer Show von einer Band, die heißt Repressed. Das ist eine Beatdown-Band aus Ostdeutschland irgendwie, ich glaube aus Leipzig oder so. Und ich halt am Moschen irgendwie und der Sänger ist von der Bühne runtergesprungen und ich habe es überhaupt nicht gerafft. So. Also ich habe es nicht, ich habe halt ihn nicht angeguckt, weißt du. Ich war irgendwie mit der Crowd beschäftigt und habe nicht gecheckt, dass er kommt. Und dann hat er mir so meine Brille so unters Auge, so in die Haut so ein bisschen reingedrückt. Also natürlich aus Versehen, ne? Der ist einfach in mich reingesprungen. Ich auch eigentlich dumm, dass ich eine Brille auf hatte, so. Mhm. Ja, und dann hat's halt hier unterm Auge auch so ein bisschen geblutet. Aber ja, das war im Endeffekt nicht so schlimm, aber das hätte halt auch schnell mal irgendwie dann wirklich ins Auge gehen können, im wahrsten Sinne. Da habe ich Glück gehabt, dass da nichts passiert ist, auf jeden Fall. Naja.
Gott sei Dank. Gott sei Dank ist dir nichts passiert. Ich hoffe, wir sehen später ein paar coole Stories von dir oder sowas bei Social Media von dem Konzert, um da mal die Brücke zu schlagen.
Ja, sowieso, das kennst du doch.
Normal, normal. Ich habe auch gesehen, eine Sekunde bevor es losging hier, hat BeReal auch schon wieder eine Notification geschickt, dass BeReal-Zeit ist. ja, folgt mir da alle. Fayetteville. Jennings, wärst du nochmal bei
Ich heiße Ajanix, aber ich passe bei BeReal tatsächlich so ein bisschen auf, dass ich nur Leute annehme, die ich auch actually kenne. Also du hast mich ja da, ich bin da ja relativ schmerzfrei und poste tatsächlich fast alles, was ich mache. Und das, also ich habe jetzt keinen Bock da auf irgendwie mehrere hundert Follower oder so, das muss ich sagen.
Ja, okay, also schickt mir da doch nichts. Oder schickt mir was, wenn ich gut drauf bin, vielleicht nehme ich euch an. Mal gucken. Wenn ihr am Anfang von eurem Weg steht, habt ihr so, gibt's immer viele Sachen, die da zu beachten sind. Wie, als du angefangen hast mit Musik produzieren, was war so das Social Media Tool, hätte ich jetzt was gesagt, die Social Media Plattform, die man damals benutzt hat oder wo Leute am Grinden waren? Was war das, als du angefangen hast?
Also ich habe ja eine Nummer später angefangen als du. Für mich war YouTube schon immer so die Hauptplattform. Das hat sich ja auch bis heute nicht wirklich verändert. Nur die Sachen, die man postet, haben sich halt verändert. Also am Anfang waren das bei mir halt Typebeats und so. Und ich habe zu der Zeit angefangen, wo Instagram gerade Mainstream geworden oder ja, war schon Mainstream zu dem Zeitpunkt, aber ich glaube, die haben da gerade irgendwie Stories eingeführt und so diese Zeit war das und dann habe ich sehr, sehr viel auf Instagram Stories auch gegrindet am Anfang. Bei dir war es wahrscheinlich anders, ne? Also ich glaube, Swagmob war bei dir ja ein entscheidendes Ding, das hat ja auf Facebook stattgefunden, ne?
Voll, voll. Facebook war ganz, ganz wichtig, dann gab es auch so zum Vernetzen damals die IRC-Galerie, das ist sowas, was nur so in Norddeutschland anscheinend benutzt worden ist. Da habe ich auch den guten Martin kennengelernt aus Leer, sehr, sehr guter Atze, mit dem habe ich dann auch immer viel Musik gemacht und haben uns immer viel hin und her geschickt. Er ist auch ein kranker Grafikdesigner und SchülerVZ war damals auch noch ein Ding, aber eigentlich eher weniger, um Musik an den Mann zu bringen. Und aber was man auch sagen muss, es ging gerade, also MySpace zum Beispiel ist für mich richtig weit weg. Trotzdem, also so, da habe ich nie den Zugang gehabt. Dafür bin ich immer noch so 4-5 Jahre noch zu jung. Das Einzige, wo auch noch viel gegrindet worden ist, ist MSN. Das ging auch noch immer gut ab.
Ach krass, okay. Hast du Beatpacks über MSN verschickt oder was?
Safe, 100 Pro. Ich hatte dann von, wie war denn das? Ich habe damals ich habe das mal hier im Podcast erzählt, das erste Album, was ich produziert habe von ATG, das Wolfsburger Detox, wie ich immer so schön sage. Damals hat hatte ich den Bruder von ATG, liebe Grüße, hatte ich bei MSN und habe dann seinem kleinen Bruder Beats geschickt für ATG. Das war so der Hustle. Ist damals aber auch nichts zustande gekommen, weil das einer meiner ersten Beats war und ich natürlich gleich hoch hinaus wollte. Und der Beat war so ein Sample von Der Pate, wo ich dann so in FL Drums drüber gebaut habe.
Okay, krass.
Geiler muss auf jeden Fall. Ganz besonderer Beat. Aber seitdem hat sich ja sehr, 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 sehr viel getan. Also damals, wenn man am Start sein wollte, musste man irgendwie wahrscheinlich noch zu irgendwelchen Jams fahren. Und selbst YouTube war damals ja auch noch die absolute Ausnahmeerscheinung. Wie hat sich die Rolle da innerhalb der Musikindustrie entwickelt? Wie würdest du das einschätzen?
Boah, ich glaube, es ist schon ganz extrem wichtig geworden, auf jeden Fall. Also es kommt halt irgendwie niemand dran vorbei. So, und auch wenn man sich so verschiedene Erfolgsgeschichten irgendwie anhört und reinzieht, dann spielt Social Media da irgendwie immer mit rein. Natürlich gibt's trotzdem auch noch diese Real-Life-Ebene irgendwie, dass Leute über Sessions connecten und so, ist sehr, sehr echt nach wie vor. Social Media wird immer relevanter. Ich sehe das sich auch nicht mehr umkehren, glaube ich.
Nee, ich auch nicht.
Und in meinen Augen gibt's so ein bisschen zwei Dinge, die wir da beleuchten sollten oder über die wir uns auf jeden Fall unterhalten sollten. So, auf der einen Seite ist es halt Social Media tatsächlich als Tool zum Connecten, sage ich mal. Ne? Also das ist dann oft sind es die DM-Features und so oder keine Ahnung, irgendwie auf LinkedIn sich tatsächlich mit Leuten zu verbinden oder so. Und das andere ist halt eben Content posten in dem Sinne. Und Content posten, das machst du halt dann oft auch irgendwie für Reichweite und für irgendwie ein Level von Fans, sage ich mal, auch wenn das irgendwie ein blödes Wort ist, aber halt von Zuschauern, Zuhörern, Leuten, die dich halt wirklich verfolgen. Follower sind es im Endeffekt. Ne? Und ich habe schon auch das Gefühl, dass das so ein bisschen zwei Arten von Produzenten sind, die irgendwie diese verschiedenen Wege einschlagen. Und also keins ist irgendwie schlechter als das andere. Aber es macht halt schon einen Unterschied, ob du einmal im Jahr irgendwie das Cover von dem Album postest, auf dem du jetzt ein Placement hast, oder halt alle zwei Tage ein Reel. So, das ist halt von der Social-Media-Strategie her einfach ein bisschen was anderes, ne?
Voll, voll. Und häufig kriegt man dann ja auch mal beide Fälle mit. Also es gibt dann die Produzenten, die ganz, ganz viel machen. Und dann kommt da, fragt man sich immer, okay, aber produzierst du auch noch mal irgendwo Musik? Und bei den anderen sieht man dann jetzt beispielsweise bei einem Volker, den wir jetzt letzte Woche da hatten, oder auch bei vielen anderen, die wir hier hatten, oder Moses Schneider zum Beispiel, der gar kein Social Media hat, da fragt man sich dann immer, boah, du hast eigentlich so ultra viel zu erzählen. Das ist dann so ein bisschen die Spanne immer. Auf der einen Seite haben wir Leute, die ganz, ganz viel machen und nicht so mega viel aufzuweisen nicht so viel aufzuweisen haben. Und auf der anderen Seite haben wir die ultra viel machen, 40 Songs die Woche, und man sich fragt, okay, die könnten mehr machen. Aber so ein bisschen ist ja dann auch immer der, nicht das Phantom, das wäre jetzt der falsche, aber so die Aura, wenn einer weniger macht und trotzdem so doll abliefert, oder dann halt einfach dort abliefert, wo es wichtig ist, hat das ja auch nochmal ein anderes Gewicht und finde ich ab und zu. Das ist ja auch das, wo viele am Anfang, wenn die versuchen oder wenn die sich die Frage am Anfang stellen, mache ich Social Media, das gefällt mir gar nicht, dann habe ich immer auch das Gefühl, dass Leute dann immer auf Musiker verweisen, die jetzt nicht so viel Social Media machen, oder auf Produzenten verweisen, die nicht so viel Social Media machen, und dann sagen, guck mal, Frank Ocean postet doch auch nie was, Shindy hat doch auch jahrelang nichts gepostet und hat jetzt wieder ein bisschen angefangen, den Grind wieder in Fahrt zu bringen. Rick Rubin postet immer irgendwie nur ein Zitat pro Tag. Muss ich denn dann wirklich das machen? Und da muss man ja ehrlicherweise sagen, ja, muss man auf jeden Fall nicht oder gar nichts. Aber man darf nicht vergessen, dass das alles Künstler sind, die ja noch aus einer Zeit kommen, wo es all diese Tools gar nicht gab. Und dementsprechend ist es genauso, wie wenn du jetzt Comedian bist. Natürlich solltest du am besten Social Media, YouTube, Instagram nutzen, um dich ein bisschen bekannter zu machen. Und natürlich sind die Stand-Ups wichtig und die in irgendwelchen Comedy-Cafés zu hustlen, das ist alles wichtig, aber wenn du willst, dass noch mehr Leute als diese 50 und selbst wenn jeder die von diesen 50 Leuten, die in dem Café sind, das auch mal zwei weiteren Kumpels erzählen, dann hast du 150, was schon mal gut ist, aber wenn du mit einem Clip auch noch viral gehst, dann kann es sein, dass du mit 40 Sekunden 10.000 Leute erreicht hast. Wie schätzt du das ein? Sollte man sich kategorisch raushalten? Kann man das überhaupt noch? Geht es?
Ja, man kann viel und es geht auch viel, ne? Ich finde immer, das ist ein bisschen schwierig. Also oft führt man dieses Gespräch tatsächlich mit Rappern, so, ne? Die irgendwie sagen, boah, ich habe überhaupt keinen Bock auf Social Media und guck mal hier, der und der, der postet ja auch nie. Die Sache ist halt, also nur weil irgendwie Playboi Carti und Kendrick Lamar so ein Jahr lang nichts posten können und dann posten die ein Datum in einer schwarzen Instagram-Story und alle Leute gehen dumm und Komplex berichtet darüber und so. Das heißt halt nicht, dass du das auch kannst, einfach weil das Leute sind, die schon einen Status haben. Und wenn du jetzt oder ich oder wer auch immer halt eine Story postet mit einem weißen Datum auf einem schwarzen Grund, dann es interessiert ja niemanden und es trägt sich ja dann auch keiner in Kalender ein oder so. Ich habe immer das Gefühl, das ist so die Erwartung, wenn Leute so, ja, hier in 3 Wochen am Freitag kommt die neue Single, so, das merkt sich doch kein Mensch, so. Und da musst du halt ein bisschen, ja, im Auge behalten, wie du halt wirklich dein Wachstum aufbauen kannst. Und ich finde, für so kleinere, sag ich mal, Underground-Leute, macht es halt viel mehr Sinn, sich mit anderen kleinen Underground-Leuten zu vergleichen. Hm. So, also guckt euch Leute an, die irgendwie im letzten Jahr vielleicht ein stabiles Wachstum hatten oder so und Dinge erreicht haben. Und das hängt meistens mit sehr, sehr viel Social-Media-Content zusammen. In ja. der einen Weise oder der anderen. Natürlich gibt's immer auch noch mal so die Industry Plant, ne, die irgendwie entdeckt wurde und die jetzt vielleicht selber nicht super viel postet, sondern wo halt einfach eine super Marketingstrategie hintersteckt, so. Aber bei den allermeisten ist es dann doch tatsächlich ein Hang zu sehr, sehr, sehr viel Content. Und ich glaube, ja, man kommt da heutzutage nicht mehr dran vorbei. Was halt nicht unbedingt heißt, dass du, so wie wir das machen, die ganze Zeit dumm dein Gesicht in die Kamera halten musst, ne? Sondern es gibt ja auch nochmal viele andere Möglichkeiten, wie du irgendwie interessanten Social-Media-Content machen kannst. Oder oft ist ja auch, ja, vielleicht eine Maske oder so oder mhm. ein animiertes Gesicht oder so, kann ja auch eine viel bessere Marke sein, ne? Kennst du diesen, ich vergesse mal, wie der heißt, dieser Typ, der einfach so eine Handpuppe ist und der so Mixing-Tutorials in Ableton macht? Hast du den schon mal gesehen auf YouTube?
Nee, ich musste automatisch an diese Saw-Puppe denken, jetzt wo du es gerade erzählt hast, und an Marshmallow.
Nee.
Aber krass, sowas gibt's und das ist richtig erfolgreich und so?
Nee, weniger gruselig, eher wie so ein Muppet oder so.
Krass.
Das läuft richtig gut, ja, das ist einer der größten Tutorial-Channels, also für Ableton auf jeden Fall und ich glaube auch für so Mixing-Geschichten und so allgemein. Und das ist halt irgendwie the best puppet in the game oder so, ist halt immer so die Sache. Und das ist halt ein Typ, der synchronisiert das. Aber du hast halt nie eine Facecam, sondern es ist halt immer diese Handpuppe, die dann halt so rumwackelt, ne? Auch eine Möglichkeit, so, ne? Sticht irgendwie raus, merkt man sich sofort, sieht man einmal und hat man im Kopf irgendwie.
Voll, voll. Und wenn es nur ist, dass ihr bei jedem eurer Fotos denselben Filter in VSCO benutzt oder immer den Abu Dhabi-Filter verwendet oder so. Das Gute ist immer, wenn ihr euch da so ein enges Raster zusammenstellt, so wie so ein geschlossenes System, dass du immer sagst, okay, wenn ich irgendwas schreibe oder irgendwie Schriftarten benutze, dann benutze ich immer dieselbe. Wenn ich auf irgendwelche Farben zurückgreifen möchte, dann benutze ich immer dieselbe. Wenn ich einen Filter benutze, dann immer denselben. Und so kriegst du ja gleich schon ein Alleinstellungsmerkmal hin. Oder immer, wenn ich was erzähle, dann macht das nicht ich, sondern eine Handpuppe, wie ich jetzt gelernt habe, dass das auch gibt. Und schon hast du ja über so relativ einfache Sachen was auf die Reihe bekommen, was eigentlich kein anderer macht. Muss man schon sagen, das ist schon nicht von schlechten Eltern. Ich habe ab und zu auch immer das Gefühl, ich frage mich immer, jetzt gibt es ja manche oder sehr, sehr viele Leute, die dann auch gerade auch für ganz, ganz viel Content oder anders gefragt, jetzt gibt es ganz, ganz viele Leute, die dann auch ganz viel Content online machen. Wir zählen ja auch dazu. Viele Leute haben oder sehen ja dann auch immer gerne die Gefahr, ja, aber dann bin ich ja gar kein Produzent mehr, sondern ich bin ja dann nur noch YouTuber, der übers Produzieren redet, oder ich bin dann Podcaster, der über das Produzieren spricht, und ich möchte eigentlich nur, und ich möchte nicht Social Media Typi sein, der über das Produzieren spricht, sondern ich möchte nur Produzent sein. Wie kann man den Leuten vielleicht auch die Sorge nehmen, dass man auch beides ganz gut hinbekommen kann? Was glaubst du?
Boah, da fragst du den Falschen, ne? Sag ich dir ehrlich. Also bei mir ist es auf jeden Fall so passiert. Mhm. Also ich bin komplett zum Content Creator mutiert über die Jahre und produziere natürlich immer noch so. Aber ich habe zum Beispiel auch aufgehört, mich überhaupt für Placements und so zu interessieren. Also das ist gar nicht, weil ich es nicht könnte oder so, sondern weil ich auch einfach irgendwie in diesem Content-Ding mehr Spaß habe und darin auch mehr irgendwie die Zukunft sehe und auch eine bessere Möglichkeit für mich, eine solide Karriere aufzubauen und so. Und also ich muss echt sagen, bei mir ist das komplett so eingetroffen, dass ich halt extrem viel Zeit mit Content verbracht habe und dadurch immer weniger Zeit mit Musik. kann man jetzt, weiß ich nicht, kann man kritisch sehen. Für mich hat es Sinn gemacht. Ich bin aber natürlich auch ein Extrembeispiel. Hm. Also ich habe halt einen YouTube-Kanal hochgezogen und Videos da hochgeladen, die sehr schwer editiert waren, so, also wo es auch einfach viel Zeit kostet, das zu machen. Ich habe regelmäßig live gestreamt und so diese ganzen Sachen gemacht und dadurch hatte ich einfach weniger Zeit auch. Die Sache ist aber, das ist ja nicht das Einzige, was ihr machen könnt. Genau. Also es gibt ja genug Beispiele von Leuten, die tatsächlich ganz normale Produzenten sind und zwischendurch mal ein TikTok-Video machen. Und ein TikTok-Video machen, also eins, das ist jetzt nicht die Todesarbeit. Das kriegst du in 20 Minuten oder so, hast du da echt ein solides Ding irgendwie voll stehen. Und da gibt's ja extrem viele Beispiele von Leuten, die das irgendwie parallel zu ihrer tatsächlichen Produzententätigkeit machen, so. Und man muss halt nur irgendwie ein Format finden und sich fragen, was funktioniert für mich, ne? Also, keine Ahnung, auf der einen Seite hast du so Leute wie zum Beispiel auch Abaya, so, bei ihm ist es ja noch ein bisschen heftiger als bei mir irgendwie, wo wirklich sehr krass das Gesicht und der Content irgendwie im Vordergrund steht. Auf der anderen Seite sehe ich auch immer wieder Leute auf Social Media, wo ich gar nicht weiß, wie die aussehen. So ein Beispiel zum Beispiel, was mir sehr, sehr positiv auffällt, ist ein Producer, der heißt Bear Dex. Verlinke ich euch in der Beschreibung. Bareedex. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Und die Person, ich weiß auch gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Bear Dex postet halt wirklich immer nur Screen Recordings von einer DAW. Ja. Ich habe aber diese DAW vorher noch nie gesehen. Das ist irgend so ein komischer, ich weiß nicht, ob das ein Skin für Logic ist oder so. Das ist irgendwie alles so schwarz-weiß und dann teilweise so Cartoon-Style. Vielleicht ist das auch nur ein Filter, was auf den Videos liegt. Aber halt, sobald ich so ein Video sehe, weiß ich, okay, krass, das ist ein Bear Dex-Video. Hm. Davon muss ich gar nicht sehen, ob das jetzt von dem Account gepostet wurde oder nicht. Und die Musik da drin in diesen Screen-Recordings ist halt so geil und so krass, dass diese Musik halt tatsächlich auch gehört wird. So. Also Bear Dex lädt halt auch einfach, also der macht im Grunde eigentlich nur Loops, so, okay, ganz selten nur Beats mit Drums. Und diese Loops werden dann aber halt zum Beispiel auch einfach als Songs bei Spotify hochgeladen und als TikTok-Sounds irgendwie da ins System eingearbeitet. Und die Leute benutzen diese Sounds, weil halt, ne, die Möglichkeit mit diesen Melodien Emotionen hervorzurufen, also
schon krass,
einfach krass ist so. Und was ich sagen will ist, die Musik ist halt gut genug plus irgendwie ein Branding, was eindeutig ist, wo ich checke, okay, krass, das ist ein Video von der und der Person, reicht. So, es muss nicht der Clickbait-Content sein, es muss nicht der TikTok, hey Leute, in diesem Video, das muss es alles gar nicht sein, so, sondern man, ne, ich finde, das ist immer wichtig zu sagen, weil das sind halt die Leute, die rausstechen.
So Charlie Puth-mäßig, oh, ich habe jetzt
genau
voll, ich habe jetzt das Licht bei mir im Badezimmer angemacht. Ich glaube, ich habe jetzt gerade einen Welthit geschrieben. Aber selbst so Content, den so die Apetunes zum Beispiel machen, finde ich auch überragend. Also wie die Dinge auch immer wirklich apeshit crazy gehen.
Ja, auch super Beispiel, voll.
Beispielsweise haben die jetzt ein Video hochgeladen, wo man dann so einen Live-Cooking-Typen aus Asien, glaube ich, gesehen hat, der gekocht hat und dazu noch ein Beat gemacht hat mit seinen Messern. Und die Jungs haben das einfach geil geflippt. Irgendwelche Leute aus Kolumbien, habe ich gesehen, haben drauf gerappt. Und was gibt's Cooleres? Und es ist trotzdem einfach richtig authentischer, cooler Produzenten-Content. Und wer sagt denn, das ist nämlich auch immer die Sache, wenn man dann natürlich, ich verstehe auch, viele Produzenten sind natürlich auch erstmal sehr sensibel, schüchtern und machen sich vielleicht auch einen Kopf, wenn ich mein Gesicht zeige, wie soll ich das am besten machen und was gibt es da für Möglichkeiten und oder so die beste Anfängerfrage ist natürlich, muss ich denn dann etwa Selfie schießen oder so? Nee, musst du nicht zwingend, aber du musst einfach das machen, was in dir schlummert, was du dir selber reinziehst. Beispielsweise kannst du ja auch ab und zu einfach nur reichen, wenn du dir wie Kenny Beats bei irgendwelchen Sessions, wo die Leute sowieso am Start sind, noch eine Kamera hinstellst und das dann einfach streamst. Kann super nochmal gutes Einkommen an der Seite schaffen. Die Session findet sowieso statt. Ein bisschen Scheinwerferlicht kann bei dem einen oder anderen Kandidaten vielleicht auch nicht das Schlechteste sein. Und vielleicht führt das ja auch noch mal dazu, dass alle ein bisschen strukturierter arbeiten. Ich weiß auch, Flair hat mal erzählt in einem Interview, dass wenn er mit Hengst und so weiter in der Session war, dass er immer wusste, okay, maximal 20 Minuten können sich jetzt alle Leute fokussieren. Und in diesen 20 Minuten muss eigentlich grob der Song dann schon stehen, bevor die Leute wieder alle nur auf ihr Handy gucken und sonst was machen. Und wenn eine Kamera läuft, ist wahrscheinlich dann doch noch mal ein bisschen mehr Druck da nach dem Motto, okay, jetzt lass doch hier auch ein bisschen entertainen und lass bisschen was starten. Und das ist ja auch die Sache, über die wir häufig gesprochen haben, das, was du auch ganz richtig meintest mit, dass du jetzt nicht mehr guckst, okay, wie kriege ich dieses Placement am Start und wie kann ich in diesem Modus grinden. Und das müsst ihr euch auch bewusst sein. Man kann über all die Sachen, die man bei Social Media macht, natürlich zum einen an Placements rankommen oder mit irgendwelchen Leuten kollaborieren, aber es macht euch ganz, ganz viele Türen auf, dass Leute einfach erst einmal euer Gesicht kennen oder wissen, ach, der macht ja Musik, ach, das hört sich ja ganz gut an, ach, das ist ja ein witziger Typ, wie ich das jetzt bei Blut, BLVTH, sehe, der Felix Krull, Casper und so weiter produziert hat, der auch ganz, ganz viel coolen Content gemacht hat, wo er dann Beats erklärt hat, aber jetzt viel mehr so, was der klassische A&R sagt und so weiter macht. Und das kann ja auch für euch immer ein geiler Auswuchs eigentlich sein. Okay, man hat jetzt ganz viel Musik gemacht oder man macht ganz viel Musik und jetzt mache ich einfach mal 3-4 Monate, habe ich Bock auf dieses Format, will auch meine witzige Seite mal zeigen. Und es zwingt euch ja keiner, dann nie wieder den Schritt auch wieder zurückzumachen vom Content. Sondern wenn ihr eines Tages aufsteht und sagt, okay, jetzt möchte ich mich viel mehr auf etwas anderes fokussieren, dann ist das ja auch immer noch möglich. Nur der Vorteil ist, es haben auf jeden Fall viel mehr Leute euer Gesicht gesehen, euren Namen gehört, euren Namen gelesen, als wenn ihr nur eure KRK Rocket 5 Boxen abgefilmt habt und dazu ein Beat abspielen lassen habt. Kann man den Content 2023 noch bringen? Nur noch die Boxen abfilmen, DAW abfilmen und das war's. Wenn du Ozir heißt, würde ich sagen, kannst du das noch bringen? Also beziehungsweise wenn du jetzt wirklich auf so einem Riesenlevel bist oder dir schon ein gutes Following erarbeitet hast, dann ja, dann könnte man das machen. Aber ich würde sagen, wenn du am Anfang bist, so, weiß ich jetzt nicht, ob häufig folgen einem ja dann am Anfang auch immer nur so Schulkameraden oder alte Schulfreunde und vielleicht folgt dir noch irgendwie deine Mathelehrerin rein. Wie viel kann sie damit anfangen? Kann man den Boxen-Abfilm-Content noch machen, Janix?
Boah, ey, also Boxen-Abfilmen ist echt schwierig, muss ich sagen. Also, keine Ahnung, das ist halt so super generic, Digga. Also, das hat man halt so 1000 Mal schon gesehen. Was ich noch schlimmer finde als Boxen-Abfilmen, sind diese Instagram-Profile, wo du nur dieses Apple-Screen-Record-Ding hast, weißt du, wo so diese eine Waveform ist, so. Und auf einem schwarzen Hintergrund, ich weiß nicht, ob das ist das Apple Music oder ist das Dropbox oder was, keine Ahnung, dieses Preview halt nur. Und das ist.
Ich glaube, das ist so Dateien-App.
Irgendwie sowas, so, ja,
irgendwie
genau.
Irgendwie sowas. Genau. Dann gibt's noch Dropbox abspielen und so weiter. Kann auch cool, also man kann es auch cool machen. Ich würde sagen, ich habe das bei Mike mal gesehen, der hat halt so 5 neue Beats über so ein Slide-Dingens gemacht bei Dropbox. Das fand ich cool. Mhm. Das mochte ich irgendwie. Ich glaube, das kann auch für einen Rapper ganz. Man könnte das aber auch geil machen, indem man sagt, diese 5 Beats gibt's jetzt zum Kaufen für so und so weiter. Schreibt mir in die DMs und dann kannst du ja die einzelnen Slides auch immer wieder rausnehmen. Mhm. So könnte man eigentlich auch über Instagram Beats verkaufen. Aber häufig muss man sich da auch ein bisschen was Schlaues einfallen lassen.
Ich finde, man kann das schon machen. Man sollte das halt nur nicht nur machen so. Und das ist halt auch so ein bisschen die Frage von, was soll dein Social Media sein? Weil, also wir reden jetzt gerade die ganze Zeit viel über so Content und von Content ist das Ziel, dass der möglichst engaging ist und das möglichst viele Leute interessiert, damit der halt spreadet und viral geht und irgendwie möglichst viele Leute erreicht. Bei manchen ist das aber ja gar nicht das Ziel. Du kannst ja zum Beispiel dein Instagram auch betrachten als deine Visitenkarte. So, und wenn irgendein Labelmanager zum Beispiel oder von einem Verlag jemand auf dein Profil geht und da sind deine 2 Goldplatten, noch 3-4 andere Songs, die du gemacht hast und 5 Beat-Previews, dann kann das ja auch cool sein. aber damit wirst du nicht deine Followerschaft vergrößern.
Voll.
Weißt du? Und das ist der Unterschied im Mindset. Das sollte man sich vorher schon fragen, bevor man anfängt zu posten. Mache ich das gerade für die größtmögliche Reichweite oder mache ich das als Aushängeschild hier, schau mal, was ich gemacht habe und was nicht.
Und dann noch am besten in Kombination mit den Production Credits oben in der Insta-Bio und so weiter. Wenn da noch so dieses die goldene Eins oder sowas ist, dann ist das auch macht das auch immer einen guten Eindruck. Eine Sache, die ich häufig sehe, und ich schwöre, ich wette, Leute, die uns gerade zuhören, die kennen das, und ich möchte da wirklich ganz gerne mal drüber sprechen. Ich sehe sehr, sehr häufig, dass Leute sich für jedes ihrer Hobbys ein eigenes Instagram-Profil aufmachen. Die haben dann einmal ihr privates Profil, wo die vielleicht, da ging der Daumen hoch, die haben vielleicht ein eigenes Profil. Ich muss diese tolle Funktion jetzt ausstellen. Also, die haben ein Profil, ein privates Profil. Da haben die 800 Abonnenten drauf, vielleicht auch ein paar Leute aus der Umgebung, die vielleicht ganz cool finden und die folgen dem. Und die folgen sich hin und her, da ist viel Engagement drauf und cool. Dann machen die noch, dann gibt's häufig, okay, dann kommen die Leute auf die Idee, ich brauche eigentlich auch noch, ich möchte meine Musik auch noch weiter dazu promoten. Jetzt mache ich noch ein zweites Profil auf. Und ich finde, ab diesem Punkt ist eigentlich das Potenzial nicht gut genutzt worden, weil du hast ja schon eine Plattform, aber du hast ja schon eine Seite aufgebaut, unwissend, dass du jetzt Bock hast, auch Musik zu produzieren. Dann denke ich mir mal, dann nutz doch einfach diese Seite und versuch all diese Sachen irgendwie zu bündeln. Was dann nämlich häufig noch passiert ist, die Leute machen noch eine dritte Seite auf, weil die jetzt noch Bock haben zu fotografieren. Und plötzlich hast du drei Seiten, wo du es Leuten wirklich anstrengend machst, meiner Meinung nach, zu wissen, was bei dir im Leben gerade abgeht und für was du dich gerade interessierst. Und du jetzt zum dritten Mal den Leuten geschrieben hast, bitte folg jetzt noch mal meiner tollen Fotografie-Seite, bitte folg jetzt noch mal dem Produktionsprofil. Wie schätzt du das ein? Mehrere Seiten für jeden einzelnen Anlass oder sollte man das alles auf ein Ding bündeln?
Ich finde, man sollte so viel wie möglich auf ein Ding bündeln, auf jeden Fall. Nicht nur, weil es für die Leute sonst komplizierter ist, euren Kram zu finden, sondern auch, weil es für euch auch einfach viel stressiger ist, die alle zu pflegen. Voll. Also wenn du drei Instagram-Seiten jeden Tag pflegen möchtest, da bist du ja eine Stunde mit beschäftigt und dann musst du da überall immer DMs checken, weil du nicht weißt, okay, wer schreibt mir jetzt auf welchem Profil und so. Und das andere Ding ist, und das ist eigentlich, geht zurück auf das, was ich gerade schon meinte, ich find's schon auch cool, wenn ich durch ein Social-Media-Profil auch die Persönlichkeit von Leuten sehe. Also so die Sache ist so, keine Ahnung, wir bewegen uns jetzt seit Jahren in dem Game, ne? Wir haben so viele Instagram-Seiten schon von irgendwelchen Leuten gesehen mit irgendwelchen Beats drauf, so. Und Digga, selbst wenn die Beats unfassbar geil sind, so, dann, also so wirklich merken tut man sich das nicht und das juckt nicht. Und ich finde gerade deswegen geil, wenn Leute eben auf Social Media auch ihre anderen Interessen irgendwie noch ein bisschen vertreiben. So. Also keine Ahnung, so ja, wir sind alle Musiknerds, aber wir beschäftigen uns auch ein bisschen schon mit anderen Sachen. Und egal, ob du dich jetzt mit Klamotten beschäftigst oder ob du Tätowierer bist nebenbei oder
du bist
keine
Angler,
Ahnung, whatever.
Und Alter, hast auch immer so deine anderen Fisch Hobbys gefangen,
neben Musik noch.
All das. Ne? Angler. Es ist alles irgendwie, alles interessant und
Fußball ist ja bei vielen auch ein Ding, Gaming.
Voll, voll. Und das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, ey, das finde ich doch alles gebündelt viel, viel cooler, als jetzt jedes Mal eine neue Seite aufzumachen. Was jetzt nicht bedeutet, wir haben natürlich auch eine eigene Beatbreak-Seite, bevor jetzt Leute kommen und sagen, haha, wir haben euch entlarvt. Ich finde schon, wenn man dann irgendwie noch mal ein Kollektiv aufmacht, wenn das irgendwie über dich selbst als einzelne Person hinausgeht, dann ergibt das Sinn. Sei es, genau, ein Podcast-Projekt oder du hast einen, bist ein Producer-Kollektiv oder du machst eine eigene Fotofirma auf, wo du jetzt auch 4, 5 Angestellte und so weiter mit dabei hast. Ja, dann sieht es vielleicht noch mal ein bisschen anders aus. Aber wenn es jetzt darum geht, wovor ich euch einfach beschützen möchte, ist vor diesen Seiten mit 55 Followern, wo man dann alle seine Leute therapiert, nach dem Motto, bitte folgt da jetzt überall mit rein. Und häufig, wenn ihr sowieso ein aktiver Mensch seid, dann könnt ihr auch einfach diese eine Seite benutzen, die euch sowieso schon irgendwie aufgebaut habt. Und es ist auch deutlich organischer und kommt auch irgendwie für mich immer noch mal ein bisschen cooler rüber und ein bisschen souveräner, finde ich. So viel zu dem Thema.
Voll. Ja, sehe ich auf jeden Fall genauso. Also ich glaube, das ist echt wichtig, dass man irgendwie ja authentisch bleibt so ein bisschen, ne, und irgendwie mehr Seiten von sich selbst zeigt als nur hier, guck mal, ich habe heute schon wieder ein Beat gemacht. Auch cool, auch ich find's auch immer gut, zum Beispiel so, wenn du auf dem Social Media von Leuten schon erkennen kannst, dass die halt am Hustlen und am Grinden sind und irgendwie eine gewisse Arbeitsethik haben, so auch mega wichtig. Aber muss es, also ne, es kann auch auf jeden Fall andere Aspekte deines Lebens mal geben, so, und das finde ich dann auch voll in Ordnung. Ich finde halt so, ich meinte gerade schon, ne, bevor man irgendwie anfängt zu posten, sollte man sich so ein bisschen Gedanken machen, was will ich eigentlich erreichen mit meinem Social Media Content? Und ich finde, eine relativ wichtige Sache ist, wen möchtest du ansprechen? So, also wenn du Content postest, wen soll das erreichen? So, ne? So, und als Producer gibt's da jetzt irgendwie mehrere Optionen. So, es gibt natürlich die Möglichkeit, okay, ich bin Produzent und ich möchte Künstler erreichen, ja, also Rapper, Artists, so, um denen dann meine Beats zu verkaufen, ne? Das ist ja so der Klassiker, so. Aber wenn das der Plan ist, dann macht es keinen Sinn, irgendwie einen Tutorial zu posten. So habe ich übrigens hier den Transienten von meiner 808 noch ein bisschen mehr nach vorne gebracht im Mix. Ja. Das ist Quatsch, so, das interessiert die Rapper nicht. Was aber zum Beispiel einen Rapper interessieren könnte, ist, hey, ich habe hier dieses coole Sample gefunden, kennst du vielleicht? Und ich mache jetzt einen Beat hier draus, weil ich bin so ein kompetenter Producer. So, ne? Also das ist ja so der Klassiker, keine Ahnung. Irgendwelche Leute nehmen irgendwelche Meme-Videos, stimmt, oder keine Ahnung, irgendwelche Songs oder Sounds, die jeder kennt, so, und machen daraus dann einen Beat. Das ist ein Ding, was, glaube ich, für andere Producer vielleicht nicht mega interessant ist, weil sie daraus nichts lernen können in dem Sinne. Aber ich glaube, so kriegst du gut eine Zielgruppe von Künstlern irgendwie kommuniziert. Guck mal, ich bin kompetent. Und du kannst mir zum Beispiel auch dein Sample schicken und ich flippe das und mach da was Geiles draus, wenn du irgendwie eine Idee hast oder so, weißt du? Und sowas ist cooler Content, mit dem du halt irgendwie gezielt so Artists ansprechen kannst. So. Checkst du, wie ich meine?
Voll. Finde ich, ist eine richtig gute Idee. Habe ich noch nie so betrachtet, dass da gar nicht so viel für Produzenten drin ist. Aber klar, die schauen sich das dann vielleicht an und denken sich, oder der ein oder andere Produzent denkt sich dann wahrscheinlich, naja, das hätte ich jetzt auch gekonnt. Aber für den Rapper ist dann wahrscheinlich einfach nur wichtig, dass es slappt. Wie sieht's aus mit 500 Hashtags unter meinen Beat-Video posten? Ist das noch eine gute Idee? Erreicht man so die Rapper? Haben die Rapper, als ob die Rapper so Hashtags folgen bei Instagram und dann jetzt unter
Kann man überhaupt noch bei Instagram Hashtags folgen? Früher war das mal ein Ding. Früher habe ich mal so Hashtag Beatmaking und so gefolgt, aber ich habe ewig nichts mehr von da irgendwie gesehen. Ich weiß nicht, ob das noch ein Ding ist.
Das geht noch.
Okay.
Das geht noch, aber allein, dass man sich jetzt hier die Frage stellt, zeigt ja schon, dass das nicht so mega krass verbreitet ist.
Ja, voll. Also diese Hashtag-Spam-Reihe von früher, die es früher so gab, ne, mit irgendwie, da wurde immer empfohlen, mindestens 30 Hashtags unter jeden Instagram-Post und so. Das ist nicht mehr wirklich relevant, so, weil niemand mehr irgendwie Hashtags folgt. So, Leute suchen teilweise, glaube ich, nach Hashtags oder klicken mal einen an und gucken, was da ist. Aber das sind jetzt nicht die Hashtags, die wir denken. Also ich glaube, Hashtag Beats oder so, da hast du dann wieder nur andere Beat-Produzenten, die dir dann 3 Feuer-Emojis in die Kommentare ballern. So, ich glaube, das bringt dir jetzt auch nicht so mega viel irgendwie an Reichweite. Was tatsächlich manchmal noch ganz relevant ist, sind Hashtags auf Shortform-Content. So, das heißt auf TikTok, Instagram, also TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts. Okay, kurzer Exkurs, wie dieser Algorithmus da funktioniert. Sehr runtergebrochen ist jetzt wirklich auch nur die Kurzversion davon.
Ich bin gespannt.
Also du lädst ein Video hoch, ja, bei TikTok. Und es wird irgendwie erstmal einer gewissen Anzahl von Leuten angezeigt. Keine Ahnung, vielleicht 30 Leute, 50 Leute oder so. Und je nachdem, wie diese Leute mit diesem Stück Content interagieren, wird es dann mehr Leuten angezeigt oder eben nicht. Das heißt, wenn diese 30 Leute das alle direkt wegswipen, dann wird es keinem mehr gezeigt danach. Und wenn diese 30 Leute aber alle das Video bis zu Ende gucken, vielleicht ein Like da lassen, vielleicht einen Kommentar schreiben oder so, dann wird es mehr Leuten angezeigt und wenn die das auch wieder gut finden, noch mehr Leuten, noch mehr Leuten, noch mehr Leuten. So, so ungefähr funktioniert halt dieser Algorithmus, sehr runtergebrochen jetzt. Und mit Hashtags kannst du halt, wenn du noch kein etablierter Account bist, der irgendwie Follower hat oder so, kannst du halt dem Algorithmus sagen, okay, zeige dieses Video Leuten, die sich sowieso schon für Hip-Hop interessieren oder für 808s oder für was auch immer, ne? Und so kannst du halt mit so ein, zwei Hashtags kannst du den Algorithmus so ein bisschen so in die richtige Richtung schieben, dass der so ungefähr weiß, wem zeige ich denn dieses Video jetzt? Wer ist so diese erste Testmenge an Leuten, denen ich das zeige? Und in dem Zusammenhang können Hashtags Sinn machen, aber ich glaube, das nimmt immer, immer mehr ab. Jetzt habe ich das Gefühl, so über die letzten Jahre oder so, es wird immer weniger spannend.
Ich glaube auch, dass es mittlerweile schon so ist, dass die Social Media Plattform einfach schon wissen, okay, bei dem in der Instagram-Bio steht Musikproduzent, jetzt hat er ein Reel hochgeladen, wo er eine Box abfilmt oder irgendein Programm und es läuft einfach nur Musik und es wird nichts dazu erzählt, dann wird es hier wahrscheinlich sich um Musik handeln und dann werde ich es den Leuten dann noch anzeigen. Es gibt ja mittlerweile auch diese Reel-Kategorien, die auch nicht zu unterschätzen sind, die aber leider auch noch nicht so mega ausgereift sind. Also da ist, glaube ich, wenn du so, kannst du dann so Gartensachen oder wenn du ein Haustier hast, kann man das, glaube ich, immer ganz gut benutzen. Also wenn ihr ein Reel hochladet, seht ihr mal, habt ihr das vielleicht schon mal oben gesehen, dass man bis zu 3 Themen auswählen kann. Mm. Leider gibt es da noch nicht so viel für Musik. Also so interessant ist es für Musikproduzenten noch nicht so richtig. Aber wenn man, wer weiß, vielleicht wird es da irgendwann die Kategorie Typebeat geben. Dann dreht sich der Spieß nochmal, wie man im Deutschrap sagt. Und stimmt schon. Also dieses Hashtag Geflame, am besten noch immer so 12 Punkte untereinander machen. Das ist erst, wenn du auf mehr Anzeigen bei dem Beitrag siehst. Das wirkt auf mich auch immer so ein bisschen, I guess, verzweifelt irgendwie.
Ich finde das immer so witzig, so, weil das war vor ein paar Jahren so, als ich angefangen habe, war das so das Game. Und ich habe so diesen Satz Hashtags immer in meiner Notizen-App gehabt und habe dann so, weil irgendwann hieß es dann, poste den nicht mehr in die Caption, sondern poste den in den ersten Kommentar und so, weil das sieht der Algorithmus lieber und so, bla bla. Und es ist eigentlich immer so, an dem Punkt, wo ich schon so irgendwelche Instagram-Gurus so irgendwie in einem Tutorial erzählen, ja, poste mal deinen Scheiß so und so und benutze mal den und den Sound. An dem Punkt ist es eigentlich immer schon zu spät. So, weil die Plattformen und die Algorithmen, so, die haben ja ein Interesse daran, dass du halt nicht genau weißt, wie der Algorithmus funktioniert. Weil sonst kannst du es irgendwie playen und ausnutzen und für deinen Scam benutzen und so, ne? Und das wollen die natürlich nicht. Und man muss halt wirklich sagen, ey, im Endeffekt, guter Content setzt sich durch. Das ist es wirklich so. Also ich habe, wenn Leute über so YouTube-Advice reden, dann heißt es ganz oft, ey, ersetzt in deinen Gedanken das Wort Algorithmus mit dem Wort Publikum. So,
ja,
wird das dem Publikum gefallen? Wird das meinen Zuschauern gefallen, was ich hier mache? So.
Noch besser.
Und das ist eigentlich immer die Frage, die ihr euch stellen solltet, weil Qualität am Ende.
Ja, genau, Qualität am Ende setzt sich durch. Und noch besser ist, produziert ihr ein Video, was ihr euch selber gerne angucken würdet?
Wichtig, ja, Mann.
Ich finde, das muss eigentlich immer für sich selber der Maßstab sein, weil dann kannst du automatisch nur auf dein Bauchgefühl hören und sagen, okay, würde ich das jetzt cringe finden oder würde ich das gut finden? Gefällt mir das vom Ablauf? Finde ich, ist das interessant? Und dann läuft man, finde ich, auch nicht die Gefahr, sich großartig zu verrenken oder Dinge zu machen, auf die man jetzt nicht so wirklich drauf Bock hat. Was gibt's sonst noch so für Strategien irgendwie, für Content-Strategien?
Naja, also was halt wichtig ist, gerade jetzt vor dem Hintergrund, was wir gerade besprochen haben, so, es ist halt wichtig, dass ihr die Leute nicht zu krass langweilt, einfach. Also ihr wisst selber, ihr kennt selber euer Konsumverhalten von Content so. Jetzt sind wir hier gerade bei der Form Podcast. Podcast hat den Vorteil, dass Podcast halt nebenbei läuft so. Und statistisch, sage ich mal, wenn man einen Podcast schon mal angefangen hat, so, dann hört man den auch zu Ende. Also ein Podcast muss schon extrem scheiße sein, damit du irgendwie bei der Hälfte sagst, boah, Alter, diesen Jungs, da kann ich jetzt gerade echt nicht mehr zuhören, was für ein Müll so.
Oder ganz, ganz viel Werbung muss dazwischen geschaltet sein, dass man gar keinen Bock mehr drauf hat. So, okay, geil, dankeschön. Werbung in der Podcast-Folge in der Spotify-App so zum 5. Mal, okay, dann, ich kann nicht mehr. Ich raste gleich aus. Ich möchte einfach nur dieses 30-Minuten-Gespräch hören. Ja, das nervt. Ich habe dich unterbrochen. Mach gerne weiter.
Nee, alles gut. Aber also Podcast ist da halt die Ausnahme. Und wir alle wissen bei YouTube, wie schnell das gehen kann zum Beispiel schon. Und bei diesen Shortform-Formaten, die halt eben immer wichtiger werden, da geht es noch viel schneller so. Und zum Beispiel, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr ladet ein Tutorial hoch, so, ne, für irgendwas, keine Ahnung, 808-Mixing oder so, um bei dem Beispiel zu bleiben, und ihr ladet es auf TikTok hoch, dann guckt, dass ihr euch nicht dreimal wiederholt. Ihr müsst euren Punkt nicht dreimal machen. Ihr sagt es einmal und dann sagt ihr was anderes. So, also das ist ein ganz grober Fehler, den viele Leute machen, sich zu krass zu wiederholen. Und halt die Sache ist, wenn ihr wirklich so diesen Content in dem Sinne macht, ja, also ich sag mal Tutorials, Beat Breakdowns, irgendwelche Challenges oder was auch immer, wirklich Content, dann ist ganz wichtig, dass euer Content eine Form von Mehrwert hat. So, das Schlimmste, was passieren kann, ist, jemand schaut sich euer Video an und hat nur das Gefühl, dass ihr gerade was verkaufen wollt. So, kauf mein Beat, kauf mein Drumkit, kauf meinen Kurs, kauf mein, weiß ich nicht, hör meine Musik auf Spotify oder so. Das will niemand sehen.
Kauf mein Plugin.
Genau. Das will niemand sehen. So, das kann man cool auch mal dazwischen bringen, so. Aber wichtig ist halt eben, dass die Leute Mehrwert haben. Und Mehrwert muss jetzt auch nicht immer heißen, ich lerne was ich vorher noch nicht wusste. So, Mehrwert kann auch einfach Unterhaltung sein oder Inspiration oder so. Ne? Überlegt euch selber, warum guckt ihr euch Sachen an? Warum guckt ihr Netflix? Nicht, weil euch das mental weiterbringt in irgendeiner Weise, so, sondern weil euch das unterhält und weil euch das beschäftigt und so. Und so kann ja auch so Challenge-Content zum Beispiel ganz cool sein. Und ich würde euch tatsächlich allen ans Herz legen, wenn ihr Bock habt, ein Buch zu lesen. Und zwar ist das von Gary Vaynerchuk, den kennt vielleicht der ein oder andere schon. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Jab, 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 Right Hook. Und dieser Titel, das ist eine Übersetzung vom Boxen, so, da kennst du dich jetzt wahrscheinlich wieder besser aus.
Haken.
Right Hook,
jawohl,
ist ja der rechte Haken. Und wie würde ich Jab
so
übersetzen?
Also ich schaue jetzt noch einmal, aber ich glaube, dass Jab so ein kleiner Minischlag ist, boah, bestimmt jetzt hier, aber ich bin jetzt, also nicht, wenn jetzt Leute denken, ich bin...
Ja, genau, ne? Das ist die Idee.
Jab beim Boxen, so, ich schau nochmal.
Das ist die Idee, also die Idee ist halt, du gibst diese ganzen kleinen Minischläge, du gibst immer Mehrwert, 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 hier, lern was von mir, hier hast du was von mir, hier, cooler Content, und dann, wenn du das 3, 4, 5 Mal gemacht hast, dann kommst du mit der Right Hook, und die Right Hook ist halt, kauf meinen Scheiß, so. Und das ist so Basic Social Media Marketing für Anfänger, ne? Du kannst nicht direkt reinkommen mit Kauf meinen Scheiß, sondern du musst irgendwie unterhalten, du musst eine Followerschaft aufbauen, du musst die Leute dazu bringen, dass sie sich gerne deinen Content reinziehen. Und dann kannst du sagen, hier und jetzt, bitte, ihr seid mir eh dankbar für alles, was ich für euch getan habe, so ungefähr auf dem. Und dann kannst du halt Sachen verkaufen, so.
Ich ahne. Also es hat ja auch einen Grund, warum jetzt nicht 3 Millionen Leute am Freitagabend QVC gucken.
Genau.
Und sich da beschallen lassen und da irgendwelche Staubsaugermodelle sich kaufen. Sondern wenn irgendwo auch geworben wird im Fernsehen oder so, ist es ja auch eher, ja, also du hast jetzt hier 30 Minuten, ich sag jetzt mal, schlag den Raab. Du siehst 3, 4 Games, du bist eine Stunde gut unterhalten worden. Jetzt gibt's noch mal ein Gewinnspiel, wo du ein Opel Kia oder sowas gewinnen kannst in einer tollen Farbe. Und dann gibt's noch mal 15 Minuten Werbung und dann geht's aber auch wieder zurück und dann kriegst du wieder deine gute Unterhaltung. Also es ist, und die Werbung ist ja nicht das Hauptprogramm oder das ist, genau. Es müssen ja immer noch, also beziehungsweise die Leute sind auch nicht blöd. Das dürft ihr auch nicht vergessen. Also die haben auch keinen Bock, sich die ganze Zeit irgendwas andrehen zu lassen. Die checken das schon. Schneller als ihr denken könnt. Und dann schalten sie nicht mehr ein. Das ist, glaube ich, auch noch wichtig.
Ja, voll. Ja, die checken das auf jeden Fall, aber an einem gewissen Punkt gönnen dir das die Leute ja auch, ne? Also ich meine, wie oft sieht man dann irgendwie unter zum Beispiel so Single-Promo von irgendeinem Rapper, sieht man dann, dass Leute einfach darunter schreiben, hey, Kommentar für den Algorithmus und so, und halt wirklich von Herzen auch die Leute supporten so. Und das machen sie aber ja nicht, nachdem sie das erste Mal was von dir gesehen haben, sondern das machen sie, nachdem zum Beispiel auch einfach deine Musik, die seit einem Jahr begleitet oder so, keine Ahnung, ne? Oder die halt, wie gesagt, irgendwas von dir bekommen haben. Das hört sich jetzt so materialistisch an, das muss es gar nicht sein, so, aber dass die Leute einfach eine Bindung zu dir haben, aus was für einem Grund auch immer. Und dann gönnen sie dir auch. Oder wie oft ich auch bei kleineren YouTubern, wenn die ihre ersten Product Placements machen, wenn ich dann lese so, hey, ich gönn's dir von Herzen hier, scheiß auf Raid Shadow Legends, aber nimm die Kohle mit und so, weißt du, so auf diesen. Also, checkst du? So, das ist ja schon so ein Ding.
Heute habe ich mich erst wieder dabei wiedergefunden, wie ich einem Wrestling-YouTuber bei Instagram kommentiert habe und zu ihm meinte, dass er richtig gute Dokus macht und ich mir die richtig gerne liebend gerne reinziehe. Und es ist das, wenn ihr coole, gute Sachen macht, dann kriegen das Menschen mit, die sich dafür interessieren. Wenn ihr das natürlich auch lang genug macht und in einer guten Qualität, dann kriegen das irgendwann Leute mit. Dafür sind ja auch, das muss man auch sagen, diese Algorithmen gemacht, wie du es schon gesagt hast. Wenn du Algorithmus mit Publikum übersetzt, dann heißt es am Ende des Tages, könnte das irgendjemand interessieren. Jetzt haben mich diese Wrestling-Dokus getroffen und ich habe die mir reingezogen. Die gefallen mir sehr gut und dementsprechend, auch wenn dieser Typ mich nie in meinem ganzen Leben gesehen hat, ich den auch nie gesehen habe, habe ich das Gefühl, so eine Bindung zu dem aufgebaut zu haben. Und das sorgt einfach dafür, dass ich dann sage, so, ich muss mich einmal für den Content bedanken, einmal sagen, dass der gute Arbeit macht. Und der muss genauso weitermachen, so wie ihr auch uns schreibt, was immer wieder mega sweet ist und mich uns immer mega, mega dolle freut. Und so seid nicht nur im Verkäufermodus, so, sondern geht auch mal in Vorkasse und freut euch und zeigt den Leuten, was es alles für tolle Sachen geben kann. Und nicht nur glauben, dass man, wenn man ein Video jetzt gemacht hat, plötzlich zu Mr. Beast wird.
Nee, schön gesagt, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich zu überlegen, warum sollten die Leute? Ne? Weil, also ich habe das Gefühl, so viele machen auf Instagram, hör meine Single, kauf meinen Beat, heute 40% Sale. Digga, du hast keine Kunden, was für 40% Sale. Das interessiert niemanden so. Ne? Ja, Digga, ist doch so, Mann.
Das ist in Deutschland übrigens auch verboten. Ne? Du darfst nicht Dinge die ganze Zeit im Sale haben. Das ist nicht erlaubt. Also wenn, dann musst du schon so smart machen. Dann musst du schon eine Woche vorher oder so die Preise nochmal anheben, um sie dann wieder runterzumachen auf den
Preis. Ach, krass. Krass, das wusste ich gar nicht.
Okay. Das habe ich mal gelernt. Bei Rente Pocher hatte das Olli Pocher mal gesagt, als er, glaube ich, bei Penny und dann mal da war. Geiles Format gewesen, Rente Pocher. Aber ja, kauf mein Drumkit, kauf mein Mixing-Bundle, kauf das. Häufig muss man ja auch sagen, vielleicht kaufen das dann 3-4 Leute oder so, aber dann wird sich, glaube ich, auch relativ, ja, ich will nicht sagen, fix rumgesprochen haben, weil dafür müssten das natürlich mehr Leute geholt haben. Aber wenn man dann einfach nur irgendwelche OZ-Drum-Sounds sich dann irgendwie einmal durch den Toaster jagt und dann wieder verchecken möchte, nee, das ist, glaube ich, also wenn du eine schnelle Mark machen möchtest, dann hilft dir das nicht wirklich viel. Da gibt's bessere Möglichkeiten.
Voll. Ja, das ist eigentlich nochmal ein ganz anderes Marketing-Thema, so, ne? Aber klar, wenn deine Sachen qualitativ nicht hochwertig sind, dann kriegst du vielleicht, wenn du gutes Marketing machst, einmal einen Kunden, aber der kommt nie wieder, so. Und eigentlich willst du ja, dass Leute irgendwie das Gefühl haben, dass dein Name für eine gewisse Qualität steht und dass die immer wieder kommen. So wie es zum Beispiel Volker Gebhardt hier ja letzte Woche unfassbar eindrücklich gezeigt hat, so. Der arbeitet teilweise seit 10 Jahren mit den gleichen Leuten zusammen, weil die wissen, was sie an ihm haben. Und deswegen muss der nicht auf Instagram die ganze Zeit irgendwie auf Kaltakquise für neue Leute gehen, weil der seinen Stamm hat, so, und die auch gut über ihn reden und so, ne? Und sowas kann ja auch viel mehr wert sein als Social Media. Aber ich habe dich unterbrochen, sorry.
Der Einzige, der mich unterbrechen darf, das bist immer noch du. Ja. Genau, der muss nicht schreiben, heute schickt mir Masteraufträge für 30 Euro oder so. Also nicht, dass das ist auch solider Grind, das über Instagram-Bios zu fragen. Aber klar, wenn ihr die Kunden habt, wenn die sowieso da sind, wenn Leute wissen, dass sie sich auf euch verlassen können, dann braucht ihr nicht mehr so auf so eine Werbeanzeige schalten bei euch in der Story. Ich habe noch mal eine Frage jetzt zum Abschluss, nämlich Richtung Zukunft. Was glaubst du, wie wird sich Social Media in den nächsten 5 Jahren noch mal verändern? Wie wird sich die Beziehung zwischen Musikproduktion, aber vielleicht auch Musikveröffentlichung an sich verändern in Bezug auf Social Media Plattformen? Und welche neuen Social Media Plattformen oder die jetzt schon aktiv sind, werden für Leute noch interessanter?
Boah, das ist eine unfassbar schwierige Frage.
Dafür sind wir hier.
Shortform-Video ist here to stay, glaube ich. Also ob das jetzt TikTok als Plattform bleibt oder ob sich das alles auf YouTube Shorts bewegt oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, das Format ist da. Wir sind jetzt alle irgendwie süchtig danach und es wird schwierig, komplett wieder zurückzugehen zu längerem Content. Ich glaube aber trotzdem, dass beides auch parallel existieren darf. Und also ein Trend, den ich gerade auch schon beobachte und der, glaube ich, die nächsten Jahre immer wichtiger wird. Wir haben jetzt irgendwie so einen Punkt erreicht, wo alles immer weiter durchprofessionalisiert wird und alles sieht shiny aus und ist top in Full HD, 4K 60 irgendwie produziert. Wir haben riesen Teams, die riesen Fernsehshows auf Twitch machen und so. Das ist alles schön und gut, aber ich glaube, der Trend, auch jetzt vom Hintergrund von diesen AI-Entwicklungen und so, geht der Trend, glaube ich, ganz krass wieder hin zu Menschlichkeit und auch zu Schwäche zeigen, Fehler machen, unpolierter Content, irgendwie das und das ist bei mir heute schiefgelaufen, schau mal, ich bin auch nur ein Mensch, ich habe die und die Emotionen irgendwie und so. Ich glaube, das wird ganz krass wichtig und das ist jetzt ein super verallgemeinertes Ding, aber mein lieber Mentor und mittlerweile Freund Curtis King hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Die Leute wollen nicht mehr sehen How-To-Content. Also How-To ist ja immer so das klassische Tutorial, ne? How to make a beat for Yeet oder so, ne? Klassisches Video. Sondern How-I. How-I did this and this.
Wow.
So, wie habe ich gelernt, besserer Produzent zu sein? Wie habe ich dieses Placement gelandet? Wie bin ich in diese Session gekommen? So, diese Sachen sind, glaube ich, viel, viel spannender als so dieser polierte Lehrbuch-Content, weil es davon einfach mittlerweile so mega, mega viel gibt. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidendes Ding. Was glaubst du, wie sieht die Zukunft von Social Media aus?
Erstmal fand ich das interessant, weil ich mich da selber in meinem Watch-Verhalten ein bisschen wiedergesehen habe, nämlich dieses das, was du jetzt als Lehrbuchwissen bezeichnet hast, ist für mich auch aus diesem Grund langweilig, weil du die persönliche Komponente ja da immer versuchst auszuklammern. Und es ist ja gerade das, was du gucken möchtest. Also du möchtest ja broadcast yourself mäßig, du willst schauen, nicht wie kann man allgemein 14.000 Euro verdienen, um einen Porsche sich zu finanzieren, sondern man will gucken, wie hat dieser Dave das jetzt auf die Kette bekommen? Wie kann ich dann auch selber für mich das Ganze da rausziehen? Was hat der für, wie kann ich mit dem gleichzeitig noch Sympathien aufbauen? So wie er das Ganze hinbekommen hat, da ist schon was dran. Und wenn ich überlege, wo der Trend hingeht, hundertprozentig Shortform, das ist, alles wird darauf hinauslaufen. Ich bin gespannt, wie viele Boomer es rüberschaffen werden zu Instagram.
Die sind doch schon da, oder? Also, die Boomer auf Instagram sind doch angekommen.
Voll. Also das, mal gucken, ob Facebook dann in 4-5 Jahren zur Wüste geworden ist. Die werden erstmal weiter zu Instagram ziehen und dann wird es darauf hinauslaufen, dass sie irgendwann nochmal rübergehen zu TikTok. Und dann ist wirklich die absolute Hölle ausgebrochen. Also dann geht's nochmal richtig ab. Wenn ich überlege, jetzt in 5 Jahren, jetzt haben wir 2023, 2028. Ich hoffe, dass sich Twitch bis dahin in den Griff bekommen hat. Dass es da auf diesen langen Stream-Plattformen, dass sich da ein Marktführer herauskristallisiert, weil dieses ganze Ding zwischen Twitch und Kick mir nicht so richtig gefällt. Und auch Twitch finde ich in den Fernseh-Apps und so richtig schrecklich ist. Also das ist für mich immer noch, du musst ein halber Nerd sein, um dich damit so richtig auseinandersetzen zu können. Und die App ist zum Beispiel auf dem Apple TV katastrophal gemacht. Ich muss mich jedes Mal aufs Neue anmelden. Das fuckt mich schon unnormal ab. Da hat man gar keinen Bock, sich richtig damit auseinanderzusetzen. Aber ich sehe auch nicht so die ältere Garde sich auf Twitch irgendwas reinziehen. Also selbst wenn du so 33 plus sehe ich eigentlich nicht die Wahrscheinlichkeit als hoch an, dass man da Bock hat, sich richtig für reinzuziehen. Aber wenn sich da ein längerer Streaming-Anbieter herauskristallisiert, dann wird das nochmal wichtiger werden. YouTube wird für immer bleiben. YouTube ist unmöglich, dass es irgendwann nochmal stürzt. Das wird nur perspektivisch mehr werden, auch noch wenn diese ganzen Echtzeit-Video-Übersetzungen kommen. Dann kann man da plötzlich, kann jeder Hinz und Kunst da internationalen Content machen und für die ganze Welt senden, was ultra der Gamechanger nochmal wird. Und ansonsten, Das wäre so meine Prognose. Um es kurz zusammenzufassen, was man bei TikTok nicht machen sollte, wie wir heute gelernt haben. YouTube wird für immer bleiben. Fangt an, Kurzfilm-Content schneiden zu können. Setzt euch unbedingt mit CapCut auseinander. Das ist, glaube ich, mit der wichtigste Skill. Keine Social-Media-Plattform, aber sehr, sehr wichtig, wenn ihr ganz viele Texte schreiben müsst oder wenn ihr sonst was machen müsst, ChatGPT, all diese AI-Geschichten, versucht die so dolle wie es geht, nicht von euch wegzustoßen, sondern die wie ein Werkzeug einsetzen zu können. Das wird wahrscheinlich, ich würde sagen, das Prompt Engineering der Skill des 21. Jahr oder der nächsten 10 Jahre sein wird, mindestens. An all die Leute, die jetzt noch Reels gucken, an all die Leute, die Shorts nehme ich raus. Ich sage einfach nur an alle Leute, die jetzt noch bei Instagram Reels unterwegs sind und sich zu eitel oder zu erwachsen sind, um TikTok herunterzuladen, die werden dann in 5 Jahren nachgezogen sein, Minimum.
Ja, gehe ich mit.
Also bis jetzt ist ja immer noch so, was, du hast TikTok oder so? Das war ja vor einem Jahr noch mal schlimmer. Und dann kommen die Leute gefühlt immer so an von wegen, was? Oder wenn Leute Instagram Reels haben, kommen die immer an von wegen, Königin Elizabeth ist tot. Das habe ich gerade erst mitbekommen. Ist so ein bisschen das neue Microsoft Internet Explorer Meme. Aber so die werden auf jeden Fall auch noch nachziehen. Ja, das wäre so, so würde ich das einschätzen. Mal gucken. Ich freue mich schon auf die Beatbreak-Folge am 13. November 2028. Das wird sein.
Wo du das jetzt gerade so gesagt hast, ich finde auch so krass. Also ich meine, 2028 in 5 Jahren, überleg mal vor 5 Jahren, 2018, da war Soundcloud noch all the rage. Wir haben keine krass, Silbe, ne? Über Soundcloud hier gerade verloren. Da gab es noch kein TikTok, da gab es noch kein Shortform-Content. Da war Lyrical Lemonade auf Twitter irgendwie der Place to be, um neue Musik zu finden und so. Also ja, Dinge verändern sich ganz schön schnell. Passt auf, dass ihr nicht abgehängt werdet. Ich finde das, was du gerade gesagt hast, richtig und wichtig. Ich glaube, so wie unsere Elterngeneration beim Thema Social Media abgehängt wurde, weil sie sich zu lange gewehrt haben und zu lange gesagt haben, meine Daten und ich kann doch jetzt nicht hier ein Selfie posten und so. So werden große, große Teile unserer Generation gerade mit dem AI-Thema abgehängt. Es gibt kein Drumrum. Beschäftigt euch damit, guckt, wie ihr die Sachen für euch nutzen könnt. Es bringt nichts, sich in irgendwelche Doomer-Fantasien reinzubegeben. Ja, dann ist eh egal und dann haben wir eh bald alle keine Jobs mehr und so. Diese Gedanken, das macht keinen Sinn, sich diese Gedanken zu machen so. Überlegt euch lieber, wie könnt ihr das für euch nutzen und werdet nicht abgehängt. Bleibt da am Ball. Seid nicht die Leute, die nächstes Jahr immer noch irgendwie ihre Videos schmerzvoll im Windows Movie Maker schneiden, wenn es dafür irgendein AI-Plugin gibt oder so. Also guckt, dass ihr da im Loop bleibt, sonst werdet ihr abgehängt, so wie unsere Eltern abgehängt wurden. Und ja, wir haben uns alle drüber lustig gemacht. So, ich glaube, natürlich kommt der Punkt irgendwann. Man kann auch nicht immer alles mitmachen, so. Aber ja, guckt einfach, dass ihr da ein bisschen im Loop bleibt, wenn ihr relevant sein und bleiben wollt irgendwie in diesem digitalen
Zeitalter. Und es macht auch sehr viel Spaß, muss man ehrlicherweise sagen. Bei GPT haben die jetzt Dolly mit drin, dieses Tool, mit dem man sich Bilder generieren lassen kann. Ich habe dann da so ein paar nice VfL Wolfsburg-Stadien mir bauen lassen. Sehr, sehr geil. Also da kann man crazy Sachen machen mit den richtigen Prompts. Macht richtig Spaß.
Geil. Okay. Ey, an der Stelle würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, wie auch immer. Ich werde mir jetzt ein paar Tritte auf die Nase abholen. Und was geht bei dir heute noch?
Ich schneide ein bisschen und entspanne mich so ein bisschen. Ja, schneiden, das steht erstmal an. Und ach doch, 2, 3 Videosachen muss ich auch noch überarbeiten. Aber das wär's dann. Ich hab schon Bock. Ich wünsche dir viel Spaß beim Konzert, mein Lieber.
Dankeschön. Bye. Und euch viel Spaß mit euren Tagen, was auch immer ihr macht. Bis zum nächsten Mal.
Bye, bye.